ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das war breitbeinigstes Selbstbewusstsein bis zum Anschlag.
Grönemeyer gegen Westernhagen oder so in der Tagesschau. Never ever.
Für mich ist das tatsächlich ein Song an John Lennon.
Also im Vergleich zu Blur ist das hier jetzt nicht das gute Besteck, sondern der Vorschlaghammer.
Wenn jemand Fremdes in die Familie kommt, benimmt man sich.
Er wollte immer eine Mischung aus Beatles, Sex Pistols und Status Quo sein. Die hatten nicht immer den klarsten Kopf.
Ich bin Frank König, hallo. Zuerst mal ein Hinweis in eigener Sache. Ich hatte es ja schon in der Folge zu Born to Run erwähnt, dass wir eine Folge zu Ehren von Ozzy Osbourne planen, die Anfang Dezember dann erscheint. Und das wird was ganz Spezielles, das haben wir auch schon erzählt, nur ich habe euch noch nicht verraten, was. Das betrifft die Produktion der Folge. Die ist nämlich schon am 14. November, diese Produktion. Und ihr könnt dabei sein. Meilensteine on Tour. Wir sind live zu Gast im Zirkus Maximus in Koblenz. Merkt euch das schon mal vor. Mehr Infos dazu gibt's schon bald hier. So, jetzt aber wieder zu What's the Story? Morning Glory von Oasis, unser Meilenstein heute. Unsere langjährigen Fans werden sich erinnern, das war schon mal dabei. Folge 66 war das im Jahr 2019. Seitdem ist viel passiert. Die Gallagher-Brüder haben sich wieder zusammengerauft und eine Reunion-Tour gespielt. Ob sie sich weiterentwickelt haben, weiß ich, wage ich zu bezweifeln. Für die Meilensteine trifft das auf jeden Fall zu, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und deswegen wollen wir euch eine neue Folge zu What's the Story Morning Glory präsentieren. Am 2. Oktober 1995 ist dieses zweite Oasis-Album rausgekommen. Und das ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge 30 in Worten auch 30 Jahre her. Man glaubt's kaum. Und mit ihrem Album Definitely Maybe hatten die aus ärmlichen Verhältnissen in Manchester stammende Band im Jahr zuvor einen Raketenstart hingelegt und das als Independent Band ganz ohne Promotion einer großen Plattenfirma. Und jetzt das neue Album, die zweite, oftmals schwierigste nach so einem Megadebüt und dann noch so ein sperriger Name zur Hälfte in Klammern. Und was soll das überhaupt heißen? Also auch das klären wir noch. Der Opener äußerst selbstbewusst. Oasis sagen Hello, aber vorher bekommen die Ersthörenden mal einen kleinen Teaser auf einen zukünftigen Welthit. Das Geräusch ist auch so abgedreht,
Wahnsinn.
Oder?
Ja, aber geil. Wie so ein Umschaltmoment.
Ja. Das ist richtig Hallo Wach.
Ja. Gemerkt, Hello als Opener beginnt mit einem sehr leise angespielten Gitarrenintro von Wonderwall. Die Kritiker machen sich dabei seit Anbeginn darüber lustig, dass sich Oasis kreativ bei ihren Vorbildern ganz vorne dabei die Beatles bedienen. Tja, haben sie sich beim zweiten Album gedacht, zitieren wir uns doch einfach mal selbst mit dem, was da noch kommt. Wonderwall. Because maybe heute gehört What's the Story Morning Glory in die illustre Liste der meistverkauften Alben der Geschichte. Über 20 Millionen verkaufte Exemplare sind da zusammengekommen. Selbstbewusst war auch die Ansprache der Band. Noel Gallagher hat es 1995 im Rolling Stone so formuliert. Während es bei Definitely Maybe darum geht, davon zu träumen, ein Popstar in einer Band zu sein, geht es bei What's the Story darum, tatsächlich ein Popstar in einer Band zu sein. Dabei kam das Werk zu Beginn gar nicht so gut bei der Kritik an. Der Kollege David Stubbs von Melody Maker schrieb damals, What's the Story klingt mühsam und träge. Demnach sind Oasis eine limitierte Band. Sie klingen erschöpft. Auch das Fachpublikum zeigt sich zum Teil noch sehr hochnäsig. Die Leser des Fachmagazins Ultimate Guitar haben What's the Story zu einem der 20 am meisten überbewerteten Alben gewählt. Tja, aber es gab auch positive Kritiken und in der Nachschau wird das Album sehr häufig positiv als Schritt nach vorne, ja sogar als epochal bewertet. Für die Fans war das eh klar. Und eigentlich braucht's Oasis auch kaum noch, weil die Songs wie Wonderwall oder Don't Look Back in Anger sowieso jeder mitsingen kann. Und zwei, die Nummern schon so oft am Lagerfeuer gespielt haben, sind auch hier Katharina Heinius aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo Kathi.
Hallo.
Viele von euch haben an meilenstein@swr.de geschrieben, dass wir What's the Story nochmal besprechen sollen. Einer davon ist heute dabei, aus dem hohen Norden dazugeschaltet. Oasis-Fan, man kann fast sagen Nerd. Oder wie sagt ihr in Fachkreisen?
Mad for it.
Ach so, na logisch. Ronny Bittner, willkommen, Ronny.
Moin.
Ronny, du hattest uns geschrieben, weil du gerne als Zuschauer im SWR-Pop-Up-Studio dabei gewesen wärst, wenn wir dort What's the Story aufgezeichnet hätten. Das Pop-Up-Studio ist Geschichte für dieses Jahr zumindest, aber jetzt bist du nicht im Publikum, sondern als Experte dabei. Ist doch auch was, oder?
Ich freue mich, zumal das jetzt doch im Nachhinein unerwartet gekommen ist, aber umso schöner, dass es noch geklappt hat.
Wie bist denn du eigentlich Oasis-Fan geworden?
Als ich in einer jugendlichen Beatles-Phase war, habe ich irgendwann gedacht,
sehr gut,
du kannst nicht von morgens bis abends Beatles hören, du brauchst mal was anderes. Und dann kam es von Knall auf Fall. In den 90ern war Wonderwall sowieso omnipräsent. Die Melodie kannte man, ohne zu wissen, dass das Oasis ist. Aber als dann eines Nachts im Musikfernsehen ein Live-Video von Oasis lief, das war damals Gas Panic für das Live-Album Familiar to Millions, da war es um mich geschehen. Das war ein neuer Sound, das war breitbeinigstes Selbstbewusstsein bis zum Anschlag. Ultra coole Typen auf der Bühne, die irgendwie niemandem was beweisen wollten, weil sie einfach die größte Band der Welt waren. Und das haben die aus jeder Pore ausgeschwitzt, dieses Gefühl. Und das hat mich damals in meinem jugendlichen Leichtsinn so gecatcht, dass ich am nächsten Tag in den Laden bin, 3 Platten von denen gekauft habe und ab da war es dann um mich geschehen. Und tatsächlich, diese Bedeutung von What's the Story Morning Glory kam eigentlich so mit der Zeit. Wir hatten es ja schon davon, dass es am Anfang gar nicht so krass positive Kritiken hatte, aber es hat sich dann eingespielt und ja, das ist bis heute geblieben, auch 30 Jahre später.
Klasse, dass du da bist. Wir werden sicherlich noch von deinem Fan oder Mad for It Wissen profitieren. Das war jetzt aber eher schottisch, ne? Mad for It, so müsste man
sagen. Nee, Mad for It, ja. Mad for It.
Das Mad ist for dieser Manchester-Akzent.
Ja, jetzt müsste Dave York hier sitzen, der spricht das fehlerfreie Manchester.
Also, den muss man aber auch ein bisschen berücksichtigen. Wenn man die Songs dann, ich habe ja auch dann angefangen, Gitarre zu lernen, wegen Oasis, und habe mit diesem Akkord-Songbook, wo alle drin waren, angefangen. Und das hilft bei einigen Songs, wie wir heute auch noch hören, wenn man das so ein bisschen vernuschelt.
Wir beamen uns zurück ins Jahr 1995 und schauen mal ins Vereinigte Königreich. Das beherrschende Medienthema ist natürlich die Battle of Britpop. Unglaublich, aber wahr. Der Kampf zwischen Oasis und Blur nimmt bizarre Züge an. Sogar die Abendnachrichten der BBC berichten mehrfach darüber. Man stelle sich das mal in Deutschland vor. Grönemeyer gegen Westernhagen oder so in der Tagesschau. Never ever. Bei all dem Britgepoppe geht fast unter, dass die konservative Regierung von John Major 1995 stark unter Druck steht. Er kann ein Vertrauensvotum überstehen und hält sich noch bis 1997 im Amt. Sensation im englischen Fußball. Nicht die großen Clubs aus Manchester, Liverpool oder London gewinnen die Premier League. Am Ende setzen sich die Blackburn Rovers sensationell gegen Manchester United durch. Die erste und bisher einzige Meisterschaft für das Team aus der Stadt mit den 4000 Löchern. Habt ihr die Anspielung bemerkt? Ich wollte auch mal sein wie Oasis. Wenn ihr die Antwort kennt, schreibt mir an meilensteine@swr.de. Weltweit macht Dolly das Schafschlagzeilen. Das erste geklonte Säugetier. Der Internetboom beginnt und der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems wird entdeckt. Ein revolutionäres Ereignis in der Astronomie. Der Bosnienkrieg wird mit dem Abkommen von Dayton beendet und in der Ost schwindet die Hoffnung auf Frieden nach dem Attentat auf Israels Premier Yitzhak Rabin. In Deutschland gibt's keinen Britpop, müsste ja auch BRD oder Britpop heißen. Wir haben weder Blur noch Oasis. Dafür haben wir Fool's Garden mit ihrer eigenen Beatles-Hommage, Lemon Tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Just a yellow lemon tree. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte von What's the Story Morning Glory.
Ja, wo fange ich an?
Oder man muss ja hochgehen mit der Stimme, ne? Ist ja ein Fragezeichen. What's the Story Morning Glory? So muss es ja eigentlich richtig heißen. Ne?
Dann mach's nochmal.
Ja. Wir lassen das jetzt so drin.
Das machen die selber nicht im Song.
Ja. Ich will's aber richtig machen. Da will ich es jetzt mal richtig machen. Katharina, die Vorgeschichte.
Ja, fangen wir an. Im April 1995, da ist erstmal, ja, der Drummer rausgeflogen, Tony McCarroll ist gefeuert worden. Für ihn kam Alan White. Warum er gefeuert wurde, sprechen wir später noch drüber. Also es gab einen Wechsel innerhalb der Band. Und ab Mai 95 sind sie dann in die Rockfield Studios nach Wales gegangen, haben sich zurückgezogen. Das ist ein cooles Studio. Also wenn ich
Pling Pling hatten wir schon öfter dabei, ne?
Ja, Bohemian Rhapsody ist dort aufgenommen worden. Queen war da, waren da.
Parachutes.
Ja, Parachutes, ja. Genau. Coldplay waren dort. Also das ist so ein Farmstudio. Also das ist so in the middle of nowhere. Also wenn ich mir ein Studio aussuchen dürfte, dann wäre das, glaube ich, auch bei den oberen fünf mit dabei, weil das einfach so, ich sag's mal, wie es ist, am Arsch der Welt ist.
Ja.
Also gehört, der Sternenhimmel soll besonders gut sein dort.
Ja, genau. Und inspirierend.
Und inspirierend. Aber das ist eine andere Platte. Hier ging es dann eher um die Mauer, aber auch auf die kommen wir noch zu sprechen. Owen Morris ist der Produzent, der ja auch schon Definitely Maybe produziert hat. Und die Sessions waren, wir können es uns vorstellen, chaotisch. Noel hatte schon einige Songs geschrieben, viele Songs kann man sagen. A Roll With It war fertig, Hello, Don't Look Back in Anger, Wonderwall auch schon zu teilen. Also er kam schon mit Ideen dort an. Und dann hat Liam immer mehr Gäste ins Studio eingeladen, die rumgepöbelt haben, die während den Sessions ins Mikro gebrüllt haben, die sich betrunken haben. Und dann haben die beiden Streit bekommen und haben sich so heftig geprügelt, dass Noel gesagt hat, hey komm, leck mich am. Ich fahre jetzt nach London zurück. Und zum Glück kam er nach ein paar Tagen wieder, weil sonst wäre dieses Album wahrscheinlich überhaupt nicht fertig geworden. Yeah. Und er kam wieder und hatte dann auch für eine Session Paul Weller mit im Gepäck und dann ging es rund.
Paul Weller von The Jam.
Ja, genau. Yeah. Und ich kann mir vorstellen, der war bestimmt auch so eine Art Kid. Ne? Yeah. Und so ein, bei den Beatles gab es das ja auch mit Billy Preston, der dann plötzlich genau. Irgendwie bei den
Wenn jemand Fremdes kam. In die Familie kommt, benimmt man sich.
Genau, dann benimmt man sich. Und so war es eben auch. Und dann konnten sie die Aufnahmen zu What's the Story Morning Glory einigermaßen friedlich abschließen. Ja, und
sie sollen vergleichsweise sehr friedlich gewesen sein, habe ich gehört, dann.
Ja, also es ist ja auch ein schönes Album entstanden, über das wir dann jetzt sprechen können.
Ronny, warum ist What's the Story Morning Glory für dich ein Meilenstein?
Für mich ist es eines dieser Alben, die deswegen so zeitlos sind, weil es noch mehr als Definitely Maybe den Zeitgeist zu fassen bekommt. Oasis haben sich ja so ein bisschen als Gegenentwurf gesehen zum Plastikpop, aber eben auch zum düsteren Grunge, der damals noch durch Nirvana stark präsent war. Und natürlich ist dieses Album zu dieser Zeit schon auf der Nostalgiewelle geritten. Es gibt sehr, sehr viele Zitate, über die wir im Laufe jetzt alles noch sprechen werden. Aber es hat auch etwas Neues geschaffen. Es ist eine ganz große Montage aus großen Gesten mit neuen, authentischen Gefühlen und Gedanken, die sich dann nicht nur in den Texten, sondern auch wie das Ganze klingt, wie es produziert worden ist, widerspiegeln. Und heute kommt es einem so ein bisschen übertrieben maskulin vor, so ein bisschen rotzig teilweise, was aber auch das Image der Band war. Und ich finde es immer klasse, wie hier auch das Live-Gefühl dieser Band im Studio auf die Platte gebracht werden konnte. Eine Besonderheit für mich an diesem Album ist, dass jeder dieser Songs, egal wie ausgefeilt sie auch produziert worden sein mögen, immer auch alleine mit einer Akustikgitarre funktionieren.
Den Meilensteine-Podcast, den gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album mit der zweiten Nummer und auch der zweiten Single-Auskopplung, von der Noel Gallagher gesagt hat, es sei ein Scheiß-Song. Na dann kommt er hier. Roll with it.
Und Alan White gleich mal zeigen, was er kann.
Ist bis heute ein absoluter Fan-Favorite auf Konzerten.
Mhm. Noel mag seinen eigenen Song scheiße gefunden haben. Die Kritik schwankt zwischen der Feierlichkeit zur Wiedergeburt des Rock'n'Roll bis zu Lisa Daniels Aussage in Smash Hits, dass Liam beim Singen wohl Halsschmerzen gehabt habe. Wie auch immer, für einen ordentlichen PR-Stunt war es dann doch gut. Ich habe es im geschichtlichen Abriss schon erwähnt. The Battle of Britpop ist das Stichwort, Ronny.
Das war damals der große, heute würde man sagen Beef, zwischen Blur und Oasis, der dann medial so ein bisschen überspitzt worden ist. Also es war wohl wirklich so, dass bei jedem Interview schon gestichelt wurde, wie man das heute von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben kennt. Mhm. Was sagst du zu dem und dem? Und er hat über dich das und das gesagt. Und dann hat man nur diesen völlig übertrieben bösartigen O-Ton dann als Headline genommen. Und im Laufe dieser Auseinandersetzung soll es dann auch soweit eskaliert sein, dass Noel dann gesagt hat, ich hoffe, dass Damon Albarn AIDS bekommt und stirbt. Und da hat er dann auch persönlich von seiner Mutter hinterher mal was zu hören bekommen. Also du kannst ja viel machen, aber das bitte nicht. Und dann hat er sich ein bisschen kleinlaut ein paar Tage später dafür dann doch entschuldigt. Dieser Britpop hat aber damals die Gazetten gefüllt. Und auch das ist so ein bisschen angelehnt an Beatles vs. Stones. Also das ist auch dankbar aufgegriffen worden. Ich glaube tatsächlich, dass Oasis das ein bisschen mehr gedrückt haben als Blur, aber das ist jetzt nur meine eigene Wahrnehmung. Ich war damals ja nicht in England dabei. Aber die Sun-Headlines, die kann man sich bis heute auch online im Archiv angucken. Da muss ordentlich was abgegangen sein.
Katharina?
Also es war tatsächlich so, dass diese Single, Roll With It, war der Anfang dieser Battles, dieses Britpop-Battles, weil die Plattenfirma von Blur die Veröffentlichung von der Single Country House auf denselben Tag gelegt haben wie Roll With It.
Ach, hier ist Country House. It's in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats
and the 38s in the country. So, also entstand ein Wettkampf. Also die Plattenfirma von Blur hat diesen Wettkampf provoziert, weil es ging natürlich darum, welcher der beiden Songs landet in der nächsten Woche auf Platz 1 der Singlecharts. Blur, die hatten schon 3 Alben veröffentlicht. Die waren schon viel etablierter als Oasis. Die hatten mit dem Album Park Life die Platz 1.
Meilenstein, könnt ihr auch noch nachhören.
Genau, Platz 1 in den britischen Charts erreicht. Die waren, wie gesagt, die waren schon bekannter. Und dann kommen plötzlich Oasis und machen so eine Art Senkrechtstart mit Definitely Maybe. Und sie holen auf und sie haben vorher ja schon auch ihre erste Single Nummer 1 in UK mit Some Might Say, sprechen wir auch noch drüber. Und sie holen sie praktisch so ein bisschen ein. Und das, und dieses Battle wurde dann praktisch mit diesen beiden Singles provoziert. Und gewonnen hat tatsächlich Blur mit Country House, die waren nämlich dann in der Folgewoche auf Platz 1 und Roll With It war dann auf Platz 2.
Am Ende hat sich das Album besser verkauft von Oasis, ne?
Genau, das kam ja aber dann erst noch. Das war ja noch gar nicht veröffentlicht. Ja. Online kann man das sehen. Es gibt ganz viele Videos, wo auch Noel und Damon Albarn zusammenspielen und auch Blur-Songs zusammenspielen. Also die haben sich eigentlich gut verstanden. Es war tatsächlich so, wie es Ronny auch eben sagte, so eine Art Beatles-Stones medialer Kampf um die Fans. Ja. Aber eigentlich waren die befreundet.
Ist das also nicht bei später ist passiert mit der Freundschaft?
Ich glaube, das ist später passiert.
Ja, aber das,
aber es ist passiert.
Es ist passiert.
Ja. Aber der Witz an der Geschichte war ja auch, dass es ganz ähnlich aufgebaut war. Ne? Also bei den Rolling Stones, bei den Bad Guys und bei den Beatles, den guten Jungs. Und da, dann war es Arbeiterklasse gegen Mittelstand, obwohl das bei den Beatles genau umgekehrt war, dass die Beatles eigentlich aus der Arbeiterklasse kamen und die Stones aus dem Mittelstand. Und hier waren halt auch die Arbeiterkinder aus dem Norden gegen die gesettelten Jungs aus London.
Ja, aber hier war es eben auch gesteuert von der Plattenfirma. Und das war ja bei den Beatles und bei den Stones auch eben gesteuert. Ja. Die Stones als Gegenentwurf der Beatles, das war ja auch genauso angelegt. Ja, kann man sagen.
Ronny, du hast vorhin schon mal kurz den Sound angesprochen, dass der besonders ist. Wenn man das jetzt hier hört, ist es ja schon brachial. Man würde umgangssprachlich sagen laut.
Also im Vergleich zu Blur ist das hier jetzt nicht das gute Besteck, sondern der Vorschlaghammer. Ja. Und auch das war völlige Absicht, weil während es bei Blur zuvor schon ausgefeiltere Arrangements und Rhythmen und sowas gab, war bei Oasis und spätestens bei Morning Glory auch der Plan, eben diesen Live-Sound aufzufangen im Studio. Und dieses Album gilt heute als der Auftakt zum sogenannten Loudness War. Also wir hatten bei anderen Platten diesen Fall von Phil Spectors Wall of Sound, die hier so ein bisschen auch als Vorbild gedient hat. Nur, dass hier die Loudness der Platte erreicht wurde durch den sogenannten Brick Wall Kompressor. Und heute kann man das in der Audio-Software mit zwei Mausklicks erzeugen und hat direkt so einen punchy Sound, der auch die im Hintergrund eher leise stattfindenden Geräusche nach vorne holt.
Also Dynamik wird da komplett rausgenommen, es ist immer auf die 12, ne?
Immer auf die 12 und wenn man die Klangkurve sieht, dann ist auch zwischen laut und leise so gut wie kein Unterschied. Es ist fast an dieser 0 Dezibel Clip-Grenze, aber eben nur fast. Und man hat das mit der Wall of Sound ja auch deswegen gemacht, um sich gegen andere Sounds durchzusetzen. Und bei Oasis ging es hauptsächlich darum, so laut wie es irgendwie geht zu sein, was auch ein bisschen im Kontrast steht zu den dann teilweise doch komplexeren Aufnahmen. Wenn wir genau nachher in Songs reinhören wie Champagne Supernova, das hat den Songs nicht nur gut getan. Mhm.
Na klar, wenn Dynamik weggeht, muss das nicht unbedingt ein guter Sound sein bei abwechslungsreicher Musik. Katharina, das ist auch der erste Song mit dem neuen Drummer Alan White, du hast es eben schon erwähnt.
Ja,
was war da passiert?
Tony McCarroll ist praktisch hochkant aus der Band rausgeflogen, aus zweierlei Gründen. Noel ist da ganz weit vorne. Zum einen aufgrund seines Schlagzeugspiels, das Noel später mal sehr abfällig bezeichnet hat, der konnte gerade mal einen Viervierteltakt durchhalten. Also ich möchte sagen, es war ein sehr eindimensionales Schlagzeugspiel und Noel wollte mehr. Er wollte mehr Rhythmen, er wollte Shuffle-Elemente, er wollte rhythmisch ausgefeiltere Sachen spielen und das hat ja die Fähigkeit von Tony überstiegen. Das war ein Grund. Ein anderer Grund war persönliche Differenzen, würde ich sagen, die haben sich nicht besonders gut verstanden. Tony gehörte auch nicht so zum Kern der Band irgendwie. Er war halt immer so dabei, aber ich glaube, da hat Noel schon ganz schön auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist. Er wollte einfach einen neuen Drummer haben. Tony hat auch eine Abfindung bekommen. Allerdings ist er an den Tantiemen nicht mehr beteiligt. Und das ist ihm auch sauer aufgestoßen, weil natürlich die Alben haben sich auch im Nachhinein grandios verkauft. 2010 hat er über seine Erfahrungen mit der Band, mit Oasis, ein Buch geschrieben. Das heißt Oasis, The Truth.
Die dritte Nummer des Albums ist die schon im ersten Song Hello geteaste. Na klar, Wonderwall. Was die Verkaufszahlen betrifft, der größte Hit von Oasis und eine Nummer, von der U2-Gitarrist und sogar Blur-Bassist Alex James gesagt haben, dass sie am liebsten selbst geschrieben hätten. Für den Rolling Stone ist Wonderwall gar auf Platz 95 der 500 besten Songs aller Zeiten. Hier kommt Wonderwall. Und da haben wir es wieder, wie ganz zu Anfang.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had.
Wonderwall, und alle können es mitsingen. Ich meine, in der Folge zu Parachutes von Coldplay erzählt zu haben, dass der Song auf einer Mauer bei den Rockfield Studios in Wales entstanden sei, Katharina.
Ja, das war der sogenannte, heute würde man sagen, Chill Point. Ja? Also das war ein schöner Ort auf dem Gelände der Rockfield Studios. Vor der Mauer kann ich mir auch vorstellen, es war so eine Steinmauer, wo sich die Band einfach gerne aufgehalten hat. Und vor allem Noel hat sich da gerne aufgehalten mit seiner Akustikgitarre und hat so Ideen ausprobiert einfach. Ne? Und dann sitzt er da so und spielt so vor sich hin und die anderen stehen um ihn drumherum, trinken Bier, rauchen vielleicht was. Und er probiert, denkt dann, ah, irgendwie klingt das doch eigentlich ganz schick. So, ich kann mir das total vorstellen.
Wir auch.
Weil das ist so Songwriting at its best, ja. Und natürlich dieser Titel Wonderwall. Noel hat später gesagt, er hat George Harrison gehört, Wonderwall Music, also sein erstes Soloalbum, yeah, das 68 erschienen ist, ein wunderschönes Instrumentalalbum. Und der Titel kommt daher, vielleicht hat Noel auch diese Beatles-Reminiszenz gerne gemocht. Der Song sollte eigentlich heißen Wishing Stone. Und dann sitzt er vor dieser Steinwand und spielt diese Akkorde und denkt, ach, es ist vielleicht doch eine Wunderwand, eine Wonderwall. Also da gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Aber das ist ja auch bei den Gallagher-Brüdern, also was sie in Interviews sagen, das darf man ja auch nicht so ernst nehmen. Also schön ist, dass dieser Song so entstanden ist, wie er entstanden ist. Ob es jetzt von George Harrison kommt oder von dieser Wand in diesem Studiokomplex.
Ja.
So what?
Ja, es war auch mal die Rede davon, dass es die Wand eines Teenager-Jungen sein soll, der seine Fußball und das ist so eine Art Heldenschreiben, ja, ne? Fußball und Popstars da hängen hat als Poster.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Wand, die viel Raum für Fantasie und für jeden selbst auch zulässt. Ja, also was diese Wonderwall auch immer ist. Ja.
Wenn wir uns den Text anschauen, dann geht es aber auch um eine Liebesbeziehung. Mhm. Und der Begriff Wonderwall selbst hat dann auch eine Entwicklung durchgemacht. Er ist dann wie manch anderer Titel auch in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und bezeichnet oft jemanden, an dem man oft denkt, der einem Halt gibt in schwierigen Zeiten. Mhm. Und das ist dann auch so ein bisschen, was man im Text wiederfindet. Es gibt da auch ein Ich und Du als Wir gegenüber einem Sie, die anderen, mhm, was wir bei Definitely Maybe mit Live Forever hatten, We See Things They'll Never See. Das ist dann in Wonderwall halt auf einer Beziehungsebene auch so ein bisschen geschildert.
Der Ronny hat schon erzählt, dass er mit dem Song Gitarre spielen gelernt hat oder mit den Songs vom Album Gitarre spielen gelernt hat. Und tatsächlich ist die Akkordfolge, du hast gerade schon angespielt, Katharina, um im Fachjargon zu bleiben, Signature-mäßig. Also das ist typisch Oasis halt einfach. Es kommt, die benutzen die mal öfter, die Akkorde. Und es ist auch für Anfänger eigentlich relativ einfach zu spielen. Aber man erkennt sofort, und wenn es denn so simpel ist, was macht den Zauber dieser Version aus? Warum ist es, sagt nicht jeder, also so simpel, das kann ja jeder, sondern es ist ja was, was die Leute fasziniert und sie bis heute nach 30 Jahren an jedem Lagerfeuer präsent sein lässt.
Ja, und diese Anfängerakkorde, sag ich mal, die führen dazu, dass der kleine Finger und der Ringfinger extrem wehtun irgendwann innerhalb dieses Songs. Und das hat mit zwei Akkorden, vor allem mit zwei Akkorden zu tun, mit den Sus-Akkorden. Also ich möchte es einmal kurz, also es ist ein E-Moll 7, ein G-Dur, ein D-Sus 2 und ein A-Sus 4. Und das alles mit dem Capo im zweiten Bund gespielt.
Capo Duster, das ist das Ding, mit dem man die Bünde abdrücken kann, damit man in einer anderen Tonart die gleichen Fingersätze spielen
genau.
kann.
Genau, und dann hat man vom Klang her ungefähr das, was man hören möchte ich sagen. Mhm. Weil es geht hier natürlich viel um Spannung. Also diese Sus-Akkorde. Bei den Sus-Akkorden ist es so, dass die Terz jeweils wegfällt im Akkord und bei D-Sus 2 zum Beispiel durch eine Sekunde ersetzt wird. Beim Sus-4-Akkord wird die Terz durch eine Quarte ersetzt, was eine sehr, sehr große Spannung erzeugt, weil diese Akkorde wohin wollen. Mhm. Das Interessante an dieser Akkordreihenfolge ist aber, dass sie trotzdem irgendwie eine Art von Entspanntheit hat. Mhm. Und das hat mit Klangbild zu tun, mit dem Voicing, also wo du die Töne hinsetzt auf der Gitarre, weil du kannst ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen denselben Akkord bilden. Mhm. Und das spielt auch hier eine Rolle, auch in dem ganzen Klangbild, wie wir es dann von Oasis eben kennen. Und das macht so das Besondere von dem Sound auch aus. Und deswegen ist das auch, glaube ich, so wandelbar, weil diese Akkorde so auch im Voicing wandelbar sind. Und deswegen klingt das auch anders, wenn andere Künstler diese Songs interpretieren. Und zwar nicht nur, weil sie vielleicht auch einen anderen Rhythmus oder so benutzen, sondern weil auch das Voicing ein bisschen anders ist, wie zum Beispiel bei Mike Flowers Pops. Ja gut, da ist es natürlich ganz krass anders. Wir haben Bossa Nova mit dabei. Happy, the word on the street, that the fire in your heart is out.
I'm sure you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you.
Aber das macht es halt auch so wandelbar, ne? Wenn man das beherrscht und benutzt. Und eine ganz besonders schöne Version finde ich ja auch, bin ein großer Ryan Adams-Fan. Aber Ryan Adams hat auch diesen Song, ja, ich möchte sagen, zu seinem gemacht.
Er hat ihn gerettet. Mein allererstes Oasis Live-Konzert 2003, da haben sie Wonderwall nicht gespielt. Es lief vom Band. Und Ryan Adams hat mit seiner gefühlvollen Version dazu geführt, dass Noel Gallagher diesen Song wieder mögen konnte und hat ihn dann auch immer sanft gespielt.
Ach ja.
Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you.
Und das meine ich aber auch mit Voicing. Es klingt hier jetzt wieder ganz anders.
Ja. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the wood is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before.
Das ist wahnsinnig kunstvoll.
Ja. I don't believe it
anymore. Wie er denn mit der Stimme rausgeht.
Im Original ist es ja gar nicht so schmerzhaft, wie es hier klingt. Es klingt eigentlich wie so ein Yesterday eigentlich, so dem gestern eben nachtrauernd. Und ursprünglich soll der Song ja für seine Frau damals, Meg Matthews, geschrieben worden sein. Er selber weiß das von sich, aber wir hatten es ja schon davon, was sie in Interviews sagen und was vielleicht tatsächlich der Fall sein könnte. Als dann aber die Trennung 2001 war, konnte Noel Gallagher diesen Song nicht mehr spielen. Er hat ihn nicht mehr gefühlt, nicht mehr gewollt. Mhm. Und dann ist er erstmal eine ganze Zeit lang vom Band gelaufen, bis diese Version von Ryan Adams kam, die Noel Gallagher dann dazu gebracht hat, den Song nochmal umzudenken, das Capo Duster in den dritten Bund zu verschieben, selber einen kleinen Streichersatz noch neu dazu auszudenken. Und dann hat er das bei den NME Awards auch so uraufgeführt und seitdem immer so gespielt. Interessanterweise, jetzt bei der aktuellen Reunion spielen sie es wieder so wie in den 90ern.
Darauf wollte ich gerade zurückkommen. Du hast ja kein Ticket für die Reunion bekommen. Und du hast im Nachhinein eben erzählt, dass du fein damit bist, dass es nicht geklappt hat. Und das hat eben was damit zu tun, weil diese wiedervereinigten Oasis die Songs von Songs wie Wonderwall aktuell live spielen. Also eben wieder so wie die 90ern und nicht diese Varianz reinbringen.
Ja, traurigerweise sind einige Songs mit den Jahren ja auch wirklich gereift. Wir hatten das bei dem Unplugged von Eric Clapton, der seine Songs ja neu interpretiert, umgedacht hat, wie guten Wein hat reifen lassen, auch weil er sie anders gefühlt hat, als natürlich zu der Zeit, als er sie geschrieben hat. Und ich denke, dass es da Noel Gallagher ganz ähnlich geht als Songwriter. Und wir werden auch bei Donald Beckenegger noch drüber sprechen, wie die ein Eigenleben entwickelt haben, fernab von den Leuten, die die Songs geschrieben haben. Und auch Wonderwall ist ja heute der Lagerfeuersong. Wenn heute auf einer Party eine Gitarre rausgeholt wird, dann denken alle sofort, oh Gott, hoffentlich spielt er nicht Wonderwall. Einfach, weil er so omnipräsent war und ist, dass den eigentlich kaum jemand noch hören möchte so. Und es eine Herausforderung ist, den Song dann auch noch mal anspruchsvoll neu zu interpretieren. Und bei der Reunion jetzt ist es natürlich einer der Songs, die alle hören wollen. Und während wir diese Sendung aufnehmen, ist es auch so, dass die aktuelle Single bei den Streaming-Anbietern Wonderwall in einer Live-Version aus Dublin ist, wo Liam Gallagher am Anfang sagt, ja, wo wäre die Crowd? Wo wären wir ohne Wonderwall?
Where the fuck would we be all be without Wonderwall, eh? Where would we be?
Und dann geht der Song los und alle singen lauthals mit. Das ist dann der Lagerfeuermoment, auf den alle hingefiebert haben, die Tickets bekommen haben. Und für mich hat das leider nicht geklappt mit den Tickets. Vielleicht ja bei der nächsten Tour.
Was ich besonders schön finde, weil wir auch viel über die Beatles sprechen, Paul McCartney war da. Paul McCartney war beim Oasis-Konzert.
Der hat sich auch mal als überbewertet bezeichnet.
Aber er war da und es sind ein paar Videos, Social-Media-mäßig online, wie man sieht, dass er der Einzige ist, der in seinem Blog steht und das Konzert irgendwie mitfilmt. Also ist schon auch begeistert ist von dem.
Er hat sich auch, glaube ich, hinterher positiv geäußert.
Ja, und das finde ich einfach schön, dass da noch so eine Musikleidenschaft auch irgendwie da ist.
Ich wollte erzählen, wie Noel Gallagher in einen Gitarrenladen gekommen sein soll. Und die Verkäufer standen so um die Theke rum. Das ist eine Geschichte, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Und er kommt rein und die verziehen die Gesichter und sagen, hey, seit Jahren erzählen wir den Leuten hier bloß nicht Wonderwall spielen, wenn die eine Gitarre ausprobieren. Und jetzt kommst du hier rein.
Ja, das steht mit Stairway to Heaven in den Gitarrenabteilungen immer an der Wand, welche Songs verboten sind. Aber der Witz an Wonderwall ist ja auch, dass dieser Song in UK nur auf Platz 2 kam. Es war nirgends ein Nummer 1 Hit und trotzdem ist er heute der Signature-Song für die Band, mit dem die immer sofort erkannt werden. Und spannenderweise, damals wurden ja noch B-Seiten auf die Singles gepackt, ist auf der B-Seite von Wonderwall ein anderer Song, der jetzt auch live gespielt wird, immer noch bei der Reunion, nämlich The Master Plan. Das ist ein Meisterwerk in sich, dieser Song, auch mit sehr viel Stimmung. Und der war damals gar nicht wert genug, aufs Album zu kommen und war dann eben so eine B-Seite, bis dann irgendwann Leute wahrscheinlich auch bei der Plattenfirma gesagt haben, wir haben ja so viele gute B-Seiten, wir machen eine B-Seitensammlung, die dann auch The Master Plan hieß. Und dass dieser Song eine B-Seite war zu Wonderwall, das kann man heute eigentlich den Leuten gar nicht mehr erzählen.
Es ist kein Geheimnis, dass sich Oasis, sagen wir mal, an der Musik anderer Bands, vornehmlich der 60er Jahre, orientieren. Die einen nennen das kreativ, die anderen, für die anderen ist es ein Abklatsch oder gar Ideenklau. Wobei man sich schon fragen muss, ob diese Art des Umgangs mit, ich sag mal, Fremdmaterial nicht ein originärer Bestandteil der Popkultur ist. Wie auch immer, das Geheimnis von Oasis und speziell von Noel Gallaghers Songwriting ist aber vielleicht auch, dass er es geschafft hat, mit Versatzstücken die Leute in den Bann zu ziehen. Bei Don't Look Back in Anger reichen nur wenige Klavierschläge, um Menschen mit einem gewissen musikalischen Vorwissen zu triggern. Ich glaube sogar, dass es sowas wie ein allgemeines Pop-Bewusstsein gibt, das über die Generationen hinausgreift. Mehr dazu gleich, hier ist Don't Look Back in Anger.
Meine Lieblingszeile.
Das soll die Mutter immer gesagt haben.
Ja. Und jetzt alle! Don't Look Back in Anger, die zweite Nummer 1 in UK vom What's the Story Album. Und wieder so ein Song für die Ewigkeit, der sich aber, ich erwähnte schon, an einem prominenten Vorgänger orientiert. Aber man braucht kein großes Vorwissen dazu, um das zu erkennen.
Dieselbe Tonart.
Ja.
Ein bisschen schneller.
Ja.
Und der Bass war schön in die Gitarre reingelegt.
Ja klar, die Akkorde am Anfang sind einfach mal von Imagine, weggenommen worden und ein bisschen verändert worden, ein bisschen schneller. Die Gitarre kommt sehr schön rein. Das ist das, was ich mit allgemeinem Pop-Bewusstsein meinte. Du bist, wenn du irgendwann in deinem Leben Imagine gehört hast und dir die Tiefe dieses Songs bewusst wurde, sofort zu Hause in Don't Look Back in Anger. Auch wenn du es vielleicht nicht sofort weißt, warum das so ist. Natürlich ist das Song von vorne bis hinten eine Hommage an die Beatles und speziell an John Lennon, auch wenn die Fab Four aus der rivalisierenden Nachbarstadt Liverpool gekommen waren. Katharina?
Für mich ist das tatsächlich ein Song an John Lennon. Ich kann es gar nicht anders sagen. Er ist auf jeden Fall von ihm inspiriert. Noel hat ein Tonband, ihm ist ein Tonband in die Hände gefallen, möchte ich nicht sagen. Es ist zu ihm gekommen.
Also er hat gesammelt. Ich sag's noch mal vorsichtiger. Es gibt Quellen, die behaupten, und er selber behauptet, ein Tonband gehabt zu haben, was John Lennon im Dakota Building aufgenommen hat und seine Memoiren drauf gesprochen hat. Und das ist komischerweise bei Noel Gallagher gelandet. Ob die Geschichte stimmt, sei mal dahingestellt. Das ist einfach auch eine gute Geschichte.
Ja, es passt auch in den ganzen Oasis-Kosmos. Also es ist einfach perfekt, auch für diesen Song und für diese Textzeilen in diesem Song. Denn John Lennon soll auf diesem Tonband gesagt haben, sowas wie sinngemäß, und dann werden sie dir sagen, dass dir das Gehirn zu Kopf gestiegen ist. Mhm. Ja? Und was macht er? Er macht genau das. Es fängt schon in der ersten Zeile an. Slip inside the eye of your mind. Also schlüpfe in das Auge deines Geistes.
Ja.
So. Und dann geht er, er sucht ein the place to play. Ja? A better place to play. Also Fantasie, weiß nicht, rumzuspinnen, was auch immer. Also im Kopf, in seinem Geist. Und dann singt er die Zeile in der zweiten Strophe, so I start the revolution from my bed. Klar.
Ich denke ans Bad-In.
Ans Bad-In mit Yoko Ono. Man kann auch an die ganz frühe Beatles-Phase denken, bei Tante Mimi zu Hause in Johns Kinderzimmer, in dem er ja mit Paul angefangen hat, Musik zu machen, Musik zu schreiben, Songs zu schreiben.
Auf dem Bett sitzend.
Mhm. Also, so I start a revolution from my bed. So, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und dann kommt dieses praktisch Zitat, wo Noel sagt, das ist eigentlich ein direktes Zitat von John Lennon. 'Cause you said, und da spricht er ihn direkt an, you is John Lennon, 'cause you said, the brains I had went to my head. Also, denn du hast gesagt, dass mir mein Verstand zu Kopf gestiegen ist. Ja, also da haben wir ihn, da können wir ihn
identifizieren.
Greifen. Genau. Also, und das ist eigentlich total schön, um diese Zeile, praktisch einen ganzen Song drum zu schreiben. Und warum heißt der dann Don't Look Back in Anger und nicht irgendwie Brain oder so, ja, irgendwas? So, jetzt kommt nämlich noch jemand anderes ins Spiel.
Der Eklektiker.
Genau.
Der andere,
und zwar,
Eklektiker.
David Bowie. Ja. Der hat auf seinem Album Lodger den Titel Look Back in Anger.
Ich habe aber auch mal gelesen, dass es eine Anspielung auf ein Theaterstück von John Osborne von 1956 sein soll, wo es um die Unzufriedenheit der Jugend geht.
Das stimmt. Das ist nämlich die Grundlage für den David Bowie-Song. Und es geht darin um eine toxische Beziehung von eher traditionell lebenden britischen Paaren. Und hier geht es ja auch am Ende um Sally und um eine zerrüttete Beziehung und dass man aber nicht im Zorn zurückgucken soll. Ja, also das sind so hier auch diese ganzen Anspielungen, die hier auch wieder so locker flockig irgendwie ineinander greifen, wo man aber, wenn man einmal so da reingestochen hat, in tausend Wege wiederkommt. Also genau das, was Noel eigentlich will. Also er sagt, er trifft eine Aussage, aber am Ende können wir immer noch gucken, welchen Weg wir gehen.
Mhm.
Es gibt auch diese Doppelbedeutung mit Lass uns wieder vertragen. Das Cover der Single zeigt ein mit Blumen geschmücktes Drumkit im Studio. Und das wiederum ist so eine Referenz auf diese Phase 1968. Ringo hat ja während der Aufnahmen zum Weißen Album für eine Zeit die Beatles verlassen, nachdem er sich immer so ein bisschen außen vor gefühlt hat. Und die anderen haben an ihren Songs gearbeitet. Und dann hat er irgendwann gesagt, es reicht, ich muss raus. Und erst dann haben die anderen gemerkt, was ihn auch im Studio ausgemacht hat, und haben ihn alle einzeln angerufen, komm bitte zurück, wir brauchen dich. Und dann hat er sich irgendwann entschlossen, wieder zurückzukommen, und sie haben ihm das gesamte Drumkit mit Blumen geschmückt und ein großes Banner, Welcome back, Ringo. Und auch diese Geschichte hat sich Noel Gallagher geschnappt und dann zusammen mit Brian Cannon dieses Cover sich ausgedacht für die Single. Also Beatles all over the place.
Ja, ich glaube, Paul McCartney persönlich hat ihm eine Karte geschickt, glaube ich, weil das war so übergrifflich, dass er dann Schlagzeug gespielt hat auch.
Frank, wir schweifen ab.
Und dann hat er drauf geschrieben, you're the best drummer in the world.
Ja. Ja, okay. Aber das ist ja auch bei Oasis.
Really, hat er geschrieben,
Bei dieser Platte ist es aber bei Oasis auch so. Noel Gallagher hat nicht nur die Gitarren auf diesem Album gespielt. Er hat teilweise Drums selber aufgenommen, er hat den Bass gespielt, hat Bonehead immer gesagt, du spielst maximal Barré-Akkorde, wenn du was anderes als Barré-Akkorde spielst, schmeiß ich dich aus der Band. Das soll er gesagt haben. Der hat den Ton angegeben, und da kann ich auch verstehen, dass die anderen Musiker, gerade wenn sie nicht Teil der Gallagher-Familie waren, irgendwann dachten, dieses Irrenhaus, ich muss hier raus.
Ja. Wie ist der Song eigentlich entstanden genau, Orny?
Der soll backstage bei einem Soundcheck in Sheffield geschrieben worden sein. Noel Gallagher hatte vorher schon so ein bisschen Ideen und so eine vage Melodie, aber dann im Grunde dieser ganze Text, wir sprachen ja schon davon, wie viele Anleihen und Bilder drin sind. Mit so einer kreativen Idee kann man ja im Schaffensprozess sehr lange schwanger gehen, bis quasi die Sterne in der richtigen Position sich befinden und alles zusammenpasst mit Melodie und Harmonie. Und er hat diesen Song backstage dann auf der Akustikgitarre fertig geschrieben. Der funktioniert auch bis heute wunderbar auf der Akustikgitarre solo und soll den dann am selben Abend in Sheffield noch als Weltpremiere uraufgeführt haben. Absoluter Wahnsinn in meinen Augen. Und die Leute wussten wahrscheinlich gar nicht, was sie da jetzt zu hören bekommen, welcher historischen Gegebenheit sie Zeuge werden.
Krass, ja. Es ist auch eine kleine Anspielung an die Gallagher-Mama drin, ne, in dem Song.
Ja, sie hat immer gesagt, Mensch, jetzt für das Familienfoto, stellt euch am Kamin auf, macht doch mal ein hübsches Gesicht, wie man auf Deutsch sagen würde. Take that look from off your face. Ne? Ja. An einer anderen Stelle so, ja, geh doch mal raus, mach doch mal was. Weil auch Noel Gallagher sich selbst das Gitarrespielen beigebracht hat, indem er stundenlang zu Hause im kleinen Haus seine Mutter genervt hat mit dem ganzen Gitarrengespiele den ganzen Tag.
Und so kommt es dann wieder aufs Album drauf.
Er hat ja seinen Bruder vor die Wahl gestellt. Such's dir aus. Möchtest du Wonderwall oder Don't Look Back in Anger singen? Und Liam hat wohl sofort gesagt Wonderwall. Und dann war er sauer, dass er nicht noch Don't Look Back in Anger singen durfte. Aber Noel hat gesagt, nee, du hast dich jetzt entschieden, dann mache ich den. Heute kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Es gibt Projekte, wo mit KI eine Version erzeugt wird, wie es wohl geklungen haben soll. Aber eine offizielle Aufnahme gibt es davon nicht.
Ich muss nochmal auf das von mir vermutete Pop-Bewusstsein zu sprechen kommen. Imagine ist ja die Vision einer besseren Welt in Frieden und in Einklang mit der Natur, bei entsprechenden Gelegenheiten immer wieder angestimmt. Und genau das ist ja bei Don't Look Back in Anger auch genau so gekommen. Das ist schon echt verblüffend, Katharina.
Ja, also sehr tragisch. Am 22. Mai 2017 gab es ja einen Bombenanschlag nach einem Konzert von Ariana Grande in der Manchester Arena. 22 Menschen sind damals getötet worden und Hunderte verletzt. Die Stadt war erschüttert. Und dann gab es immer wieder Momente, an denen sich Menschen einfach versammelt haben, so für Gedenkminuten oder ja, um ihre Trauer zu bekunden. Und auf dem St. Anne's Square hat eine Frau plötzlich angefangen. And so Sally can wait, you know it's too late, as she's walking on by, zu singen.
Yeah.
Und alle haben eingestimmt.
Wow.
Und der ganze Platz hat gesungen. Das hat eine Kraft, wenn Menschen zusammen singen. Sie stehen nicht nur zusammen, sondern sie verbalisieren ihre Trauer in diesem Song. Und seitdem steht eben dieser Song auch für Solidarität und für Hoffnung. Ne? Weil sie eben gemeinsam ihre Trauer zum Ausdruck gebracht haben und auch gesungen haben, ja, schau nicht zurück im Zorn, schau nach vorne und wir stehen zusammen und wir lassen uns nicht unterkriegen, auch nicht nach so einem Anschlag.
Noel Gallagher ist darauf angesprochen worden und hat, also er wurde gefragt, was es mit ihm macht, dass dieser Song jetzt in dieser in diesem Kontext auch gesungen wird. Und er hat sich natürlich sehr gefreut, auch weil dadurch der Song nochmal Airplay bekommen hat überall. Aber er hat auch gesagt, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich habe es ja nur geschrieben.
Ja.
Und dann hat er im Grunde feststellen müssen, dass er keinerlei Kontrolle darüber hat, wenn die Musik erstmal draußen ist, dann wird diese Musik, und wir sprechen ja auch deswegen heute über das Album, das ist der Soundtrack des Lebens vieler Leute geworden.
Ja, das ist eigentlich das, was wir hier immer wieder feststellen, ne? Wenn du als Künstler deine Seele nach außen kehrst, gerade als Singer-Songwriter auch, und deine Sachen von dir nach außen gibst, dann gehören die nicht mehr alleine, weil jeder etwas anderes in einem Song sieht und seine eigenen Gefühle damit verbindet. Aber das ist ja, sag ich mal, das ist ja der Sinn von Kunst für die Menschheit, ne? Dass eben jemand was Bleibendes schafft, was bei jedem anderen eine andere Frequenz anspricht, sozusagen in der Seele.
Aber Noel Gallagher hat es nie versucht wie Blur, die das Ganze eher so ein bisschen künstlerischer, kodierter gemacht haben. Ja. War es immer straightforward. Aber jede Person auf einem Oasis-Konzert hatte von diesen Songs auch eine andere Deutung, ein anderes Verständnis, jeder individuell für sich. Und das ist dann bei aller vermeintlichen Unterkomplexität die Besonderheit von Noel Gallagher's Songwriting, dass es jeden individuell anspricht.
So soll es sein. Katharina, wie bei Definitely Maybe zeichnet auch bei What's the Story Morning Glory Brian Cannon verantwortlich fürs Album Cover Artwork. Aber auch hier wieder typisch, Noel Gallagher hat sich später über das Cover beschwert und gefragt, wer es abgesegnet hat, und zur Antwort bekommen, sie. Oder du, weiß man ja wirklich nicht so genau.
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Die Herrschaften sind halt offensichtlich auch nicht immer mit dem größten Überblick über ihr Schaffen ausgestattet. Erzähl uns was zu Cover Artwork.
Ja, aber sie haben Brian Cannon viel Vertrauen entgegengebracht,
ja,
weil
das muss man sagen.
Und auch seine Handschrift genommen, weil alle Bilder, die er macht, haben eine Handschrift. Und nur mal ganz kurz vorweg, wenn man sich die Singles anschaut, nur auf den Albumcovern steht der Titel drauf. Auf den Singles stehen kein Titel drauf, weil okay. Sein Grundsatz ist, Image is King. Wir haben auf den Single-Covers eigentlich in der Regel nur das Oasis-Logo. Ja, und das Cover. Und hier haben wir halt den Albumtitel oben, Image is King. Warum oben? Weil das da noch ins Bild reingepasst hat. Da stört's nicht. Ja, so. Das ist seine Grundlage. Und ich fand es ganz interessant, weil ich habe ihn auch mal begleiten dürfen einen Tag bei einem Covershoot. Und da war genau das eben, ja, Image is King. Also das Bild macht's aus. Und alles andere bastel ich dann drumherum. Sehr schön. Und das sieht man auch genau hier, wenn man sich das Cover von What's the Story Morning Glory anschaut. Wo sind wir? Wir sind in London in einer Straße, und zwar in der Berwick Street in Soho, also im Londoner West End. Interessanterweise kreuzt diese Straße auch die Noel Street, und ich habe ihn mal gefragt, ob das Absicht war, sagt er, nee, ist ein lustiger Zufall, dass eben genau diese Straße auch kreuzt. Er fand die Straße einfach super, weil die so kerzengerade ist, ja. weil man eben so...
Ach, vielleicht hat das im Augenwinkel doch aufgenommen und unterbewusst verarbeitet, wer weiß.
Genau, interessant ist, dass hier Liam und Noel nicht drauf sind, eigentlich sind sie... fast nie drauf. Im Vordergrund laufen eben Brian Cannon und ein DJ namens Jean Rowley. Und hinten sieht man auf dem Bürgersteig, links hinten vor dieser roten Tür, da steht tatsächlich der Produzent Owen Morris und schleudert über seinem Kopf das Mastertape von Champagne Supernova. Also das ist da auch mit drauf. Und es war sehr früh an einem Sonntagmorgen, eine sehr lange Belichtungszeit, die er hier benutzt hat. Mit die Straßenlaternen sieht man, die sind noch an. Genau. Und im Original ist das Bild weiß umrandet, und für die Neuauflage dieses Albums hat er dann einen schwarzen Rand drumherum gemacht. Also jetzt kann jeder mal zu Hause gucken, welche Version er im Regal stehen hat. Aber ja, sehr schön. Also ich finde sowieso, dass er sich immer sehr viel Gedanken darum macht, was er auf dieses Cover packt. Ja, also,
ja. Spannend.
Ja. Diese Kunst ist ja heute leider im Streaming so ein bisschen verloren gegangen.
Das, und ist so.
Das hat Noel Gallagher auch schon beklagt, dass er gar nicht mehr das Budget auch bekommt, von der Plattenfirma so ein aufwendiges Shooting zu machen. Und jetzt, wo die Jubiläumsausgabe von What's the Story Morning Glory rauskommt, hat der Fotograf auch nochmal an exakt dieser Stelle zu dieser Uhrzeit eine Neuaufnahme gemacht. Bei Definitely Maybe hat er noch quasi mit Photoshop mit sehr vielen Stunden aufwendigster Retusche die Figuren rausgenommen. Aber jetzt für Morning Glory ist es ein neues Foto. Und im Inlay sieht man dann auch ein ähnlich großformatiges Bild der Studios. Mhm. Also spannend, auch die Art Directors und Fotografen von damals sind in die neuen Projekte immer noch involviert.
Ja, das ist das Microdot-Studio eben von Brian Cannon und lustigerweise arbeiten zum Beispiel auch Paul Bornhead bei ihm. Also die arbeiten da eigentlich und es war für mich auch überhaupt nicht überraschend, die haben ja auch zwei Stores eröffnet, ja, ich glaube in Manchester und in New York, wo sie auch diese ganzen auch Poster und T-Shirts und Schuhe und was weiß ich auch das Merch. Alles fängt. Ja, weil die da auch eben einfach schon über Jahre und Jahrzehnte, kann man sagen, auch in dieser Grafikwelt zusammenarbeiten. Ja.
Wir müssen nochmal über den Albumtitel reden. Es gibt auch einen Song namens Morning Glory auf dem Album. Da geht es um Drogensucht, die Folgen und wie man selbst zur Einsicht kommt, dass der Drogenkonsum die Zukunft ruiniert. Aber ja, es gibt diese Doppeldeutigkeit. Jetzt wird es botanisch und sexuell. Bienchen und Blümchen. Nein, Quatsch. Die Morgenlatte ist kein früher Milchkaffee im Bett. Es geht um die morgendliche Erektion. Im Englischen umgangssprachlich eben nicht eine Latte, sondern Morning Glory. Klingt ja auch viel schöner. Und Morning Glory ist eben auch die englische Bezeichnung für die Prunkwinde. Eine Blume, die sich am Morgen öffnet und am Mittag wieder schließt. Klingt auch romantischer. Aber die Begrifflichkeit Morning Glory spielt, wie sollte es bei euch auch anders sein, in der Geschichte des Pop eine Rolle. Ronny.
Ich habe immer geglaubt, dass es zunächst um eine Begegnung in einem Hotel gegangen sein soll. So hat Noel es mal in einem Interview erzählt. Aber tatsächlich lässt sich auch hier ein Verweis wieder in die 60er Jahre finden, nämlich den Film Bye Bye Birdie von 1963. Und da ist der Song Telephone Hour drin, wo genau diese Formulierung What's the story, morning glory, what's the tale, Nightingale vorkommt. Und das wiederum soll dann eine Freundin von Noel mal gesagt haben. Und ob das dann tatsächlich so war, dass er das von ihr hat oder ob hier wieder zwei glückliche Zufälle zusammengekommen sind, das lässt sich wahrscheinlich auch mit Noel persönlich nicht mehr abschließend klären, weil das auch alles in Zeiten sind, die hatten nicht immer den klarsten Kopf. Ja. Wenn man Noel heute fragt, was die Texte teilweise bedeuten sollen, dann sagt er, ich weiß es doch auch nicht.
Ja, warum soll das auch unbedingt jemand anders erzählen? Das ist, wie du schon gesagt hast, ja für jeden etwas anderes, bedeutet es ja sowieso was anderes. Kommen wir zum 7. Track vom Album. Es war auch die erste Single Nummer 1 für Oasis in UK. Hier ist A Some Might Say.
Stelle, wo alle hüpfen beim Konzert.
Ja. Some might say, Noel Gallagher hat es ja mal einen archetypischen oder den archetypischen Oasis-Song genannt, der definiere, was Oasis ist, Ronny.
Der Song ist in erster Linie mal ein brachialer Gitarrensound. Wir hatten es schon erwähnt, Loudness, War, Verzerrung. Wir haben hier dieses sich aufbauende Intro mit noch einer Gitarre und noch einer Gitarre.
Das klingt so ein bisschen Status Quo-like, ne? Boogie-mäßig, ne? Und dann kommt diese andere Gitarre, brachial da drüber.
Die Vergleiche mit Status Quo hat Noel Gallagher immer als Kompliment aufgefasst.
Ja, oder noch nicht.
Er wollte immer eine Mischung aus Beatles, Sex Pistols und Status Quo sein. Und das hört man in diesen Songs natürlich auch an. Das ist hier und da und dort ein Zitat. Und was wir hier auch in diesem Song wiederfinden, ist so ein bisschen noch Working Class Attitude. Ja. Also der Text ist ja im Grunde auch ein bisschen ein Mittelfinger. So, ja, manche mögen sagen, dass sie nicht an den Himmel glauben. Oh, ja, sag es dem, der in der Hölle wohnt, also dessen Leben die Hölle ist. Und das ist auch wieder so ein Arbeitsklassenbewusstsein. Ja, die da oben sagen das, mag ja für die schön und gut sein, aber wir sind hier unten. Und manche sagen, wir bekommen, was wir verdienen. Ja, wenn du das nicht bekommst, werde ich meins wahrscheinlich auch nicht bekommen, weil wir immer abgezogen werden, in Klammern so ungefähr. Und das ist natürlich etwas, was auch die Fans damals inbrünstig mitsingen konnten. Und dieser Song ist einfach in seiner ganzen Rauheit und auch wenn man in die Songstruktur schaut, wie der Refrain eingeleitet wird, das ist ein gemeinsam fast schon gegrülltes Yeah, was sich hier so aufbaut in diesem Song. Und es ist einfach ein einziges lautes Sing-Along und die gelayerten Gitarren, die dann bei dem Nachfolgealbum Be Here Now völlig außer Rand und Band geraten sind, wurden hier noch gezielt eingesetzt, um eben diese massive Gitarrenwand zu erzeugen. Es zeigt aber gleichzeitig auch ein bisschen Coming of Age, wir reden auch gleich noch über das Cover, diese Zeile Standing on a station in need of education in the rain zeigt doch so ein bisschen, ich bin jetzt hier in diese Situation geworfen und eigentlich weiß ich gar nicht, wo mir der Kopf steht und bin hier so ein bisschen orientierungslos. Die einen mögen immer das sagen, aber wie ich es jetzt hier vorfinde, ist ganz anders.
Interessant ist auch, dass der Song als Demo existiert. Es gab nicht viele Songs vom Album, die vorher schon als Demo aufgenommen worden sind. Aber beim Some Might Say ist das so. Hören wir mal rein. Da haben wir überhaupt nicht die Klang, die Gitarrenwand, ne? Auch wieder ganz akustisch.
Alle diese Songs funktionieren wunderbar mit Akustikgitarre. Ja. Aber meistens hat Noel die Demos eingesungen.
Some might say sunshine follows thunder. Would you tell it to the man who cannot shine?
Hier hören wir aber auch, was da für eine melodische Qualität noch drinsteckt, wenn man sich die Gitarrenwände mal wegdenkt. Es gibt ein MTV Unplugged von Oasis, wo Liam kurz vor knapp gesagt hat, hör mal hier, nein, ich trete nicht auf, du musst das machen. Und Noel dann von jetzt auf gleich, ja gut, dann singe ich heute den Abend. Und über dieses MTV Unplugged hat er später gesagt, es fühlte sich an, wie auf der Bühne zu sterben, vor den Kameras der Weltöffentlichkeit. Ja. Das Unplugged ist bis heute nicht offiziell auf CD erschienen, aber man findet den Mitschnitt komplett online, auch auf YouTube. Und da hört man dann auch, wie hier noch mit Bläsern und Streichern und Klavier, was da alles noch drinsteckt in diesen Songs.
Ja. Some Might Say ist ja dann in Wales nochmal produziert worden und da ist irgendwie was schiefgegangen, ne?
Ja, es war so, dass im Backing Track, wo so ein bisschen dieser, ich sagte ja, man hört auf mehreren Spuren, dass so eine Art Gruppengesang, was auch eine ganz spezielle Dynamik hat, so eine leichte Fußball-Gang-Dynamik auch. Und da ist es wohl dazu gekommen, dass das Tempo nicht ganz gestimmt hat und irgendwie das nicht ganz zu den anderen Aufnahmen passte, als es dann zusammenmontiert wurde von Owen Morris.
Ich glaube, die waren gesagt, mitten in der Nacht, Noel die Band nachts nochmal geweckt, dann sollten sie das alles nochmal aufnehmen und am nächsten Morgen haben sie gemerkt, oh Gott, war wohl doch nicht so gut, aber Liam hat halt so prägnant gesungen, dass sie es nicht nochmal machen wollten.
Ja, lass uns das nochmal machen dann am nächsten Tag. Und dann haben sie aber beim Anhören der Aufnahmen festgestellt, dass das wohl mit Abstand der beste Take mit Liams Stimme gewesen sein soll. Und dann musste Owen Morris alle Studio-Tricks, die er drauf hatte, anwenden mit Delay und Tempo-Variationen, dass das irgendwie zusammenpasste. Und es ist am Ende wahrscheinlich so eine Geschichte, wenn man genau weiß, wo man hinhören muss, wird man es vielleicht in Andeutungen hören können.
Also Katharina und ich haben nicht wirklich was gefunden.
Frank, du hast ja eben gesagt, dass Noel nachts die Band geweckt hat, um den Song halt aufzunehmen. Und das zeigt einfach, wie sehr er ja die Zügel in der Hand hat. Also er war der, der den Ton angegeben hat. Auch für dieses Single-Cover hat er auch den Ton angegeben. Auch da hat er die Zügel in die Hand genommen und hat sich mit Brian Cannon getroffen und hat ihm einen handschriftlichen Zettel von den Lyrics gegeben und hat ihm gesagt, ich möchte, dass der Songtext auf dem Cover zu sehen ist, visuell dargestellt wird. Und Brian dachte dann so, ah, okay, kein Druck also hier, aber dann gucke ich mal, was ich daraus machen kann. Und dann hat er sich die Textzeilen angeguckt und ist hängen geblieben an Standing at the Station. Das war für ihn sofort ein Bahnhof. Und die nächste Zeile heißt ja In Need of Education. So, dann dachte er, wie soll ich das denn darstellen? Also wie soll ich denn
Er braucht Bildung am Bahnhof.
Genau. Auf jeden Fall hat er gedacht, okay, gehen wir an einen stillgelegten Bahnhof. Und dann haben sie einen gefunden, einen halb stillgelegten Bahnhof. Da hat er kleine Miniszenen in das Cover rein montiert mit Familienmitgliedern und Freunden, die er da aufgebaut hat. Und mit Liam und mit Noel. Also er hat versucht, alle möglichen Bilder in dieses Cover reinzupacken. Und das ist eigentlich total schön. So, also so den Text mal tatsächlich visuell, nicht so, wie soll ich sagen, im Raum zu hören, sondern irgendwie mal zu sehen. Also dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie kann ich so einen Text verbildlichen.
Die letzte Nummer auf dem Originalalbum ist eine für Oasis-Verhältnisse epische Psychedelic-Hymne von fast 7 Minuten Länge, Champagne Supernova. Champagne Supernova. Eingespielt mit prominenter Unterstützung. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, Ronny.
Also dieser Song ist eine Vorahnung auf das, was da noch kommen mag, weil bei Be Here Now war es dann so, dass wirklich 12 Gitarren und alles noch breiter, noch epischer. Und bei Champagne Supernova beginnt es erstmal mit im Grunde einer einfachen Akkordstruktur. Es ist immer ein A-Sus, wo sich dann der Bass verschiebt. Wir haben erst die offene A-Seite, dann auf der Gitarre, auf der tiefen E-Seite, dann im dritten Bund das G und dann ein F und dann E. Und das ist der ganze Lauf für das erste Drittel des Songs, sag ich mal. Da werden dann später ganze Akkorde draus, wenn es breiter wird, aber erstmal luftig. Der Song beginnt auch erstmal mit Meeresrauschen. Wir haben so einen Spannungsaufbau. Und dass der dann immer ausladender wird, hat sich live auch darin geäußert, dass die den teilweise 12 Minuten lang gespielt haben. Und das war dann irgendwann nicht mehr zu toppen für die Band selber. Und Noel hatte immer das Gefühl, hier fehlt noch was. Es müsste irgendwie ein richtig epochales Gitarrensolo rein. Und er selber war aber mit dem, was er so konnte und hatte, nicht wirklich zufrieden. Und da kam jetzt die Freundschaft mit Paul Weller zu Pass, den er dann spontan gebeten hat, Mensch, kannst du nicht? Und Paul Weller meinte eigentlich, dann das kannst du doch selber, du bist doch gut genug, du spielst hier schon auf den großen Bühnen deine Sachen, was soll ich denn da machen? Aber Paul Weller hat das dann neu gedacht und hat dann das eingespielt, was sie auf Platte hören. Noel hat dann später für die Konzerte daraus wieder versucht, für sich eine Lead-Gitarrenspur zu machen, wie er es live performen konnte. Aber er hat zum Beispiel bei dem legendären Auftritt in Knebworth 96, hat er dann John Squire von den Stone Roses eingeladen, dieses Solo zu spielen, der das dann wieder für sich interpretiert. Aber Paul Weller spielt bei der Aufnahme wohl tatsächlich nur dieses Lead-Gitarren-Solo, was dann auch noch so ein bisschen eingerahmt ist von Background-Gesang, dieses La-La-La.
Ja, wir müssen, glaube ich, mal Paul Weller einordnen, weil Paul Weller war ein Riesenvorbild und er ist praktisch der Godfather of Britpop, kann man sagen. Ja, er ist eine Riesen-Songwriter-Legende, 70er, 80er Jahre, The Jam, Style Conceal. Und dann Mitte der 90er hat er gerade ein sehr erfolgreiches Soloalbum, praktisch sein Comeback-Album veröffentlicht mit Wildwood. Und er hat sich angefreundet mit Noel. Die haben echt eine Freundschaft gepflegt, ja. Und Weller mochte auch die Energie und die Haltung von Oasis. Und das war kein Gaststar-Auftritt für Paul Weller, sondern das war eher so eine Kumpelaktion, dass er da vorbeigekommen ist im Studio und mit denen ein bisschen rumgejammt hat. Und das war für die natürlich, also wenn wir uns vorstellen, weißt du, dein Hero kommt und spielt auf deinem neuen Album mit, das war für die beiden, also sowohl für Liam als auch für Noel, echt was Besonderes. Und man kann sich vorstellen, dass natürlich da auch Friede geherrscht hat im Studio. Ja, und sie haben dann auch später noch gemeinsame Benefizkonzerte und so und Jam-Sessions gespielt. Aber ja, nur mal so zum Einordnen, also Paul Weller war einfach eine wichtige Figur in dem Moment. Ja.
Weller hat Noel Gallagher ja auch die Gitarren gegeben. Bevor Noel Gallagher sich Gitarren leisten konnte, hat er von Paul Weller die Gibson Les Paul erst geliehen und dann später geschenkt bekommen, die dann ikonisch wurde für den Oasis Sound. Also Paul Weller war von Anfang an sehr wichtig.
Es ist schon sehr interessant, da schreibt Noel Gallagher eine psychedelische Hymne mit ebenso psychedelischen Versen wie Slowly Walking Down the Hall Faster Than a Cannonball. Und dann wird er dafür kritisiert, dass solche Zeilen vermeintlich keinen Sinn zu ergeben scheinen. Dabei ist es doch gerade die große Kraft psychedelischer Songs, dass sie uns abdriften lassen und Bilder entstehen lassen. Wer würde es heute wagen, so er noch leben würde, John Lennon zu fragen, was ein Newspaper Taxi oder Looking Glass Ties sind? Ronny, was ist für dich das Vermächtnis von What's the Story Morning Glory?
Also für mich ist das bis heute einfach ein Lagerfeuer, ein Happy Place, um zurückzukommen. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis jetzt der Reunion und auch der Grund, weshalb Oasis sich entschieden haben, so aufzutreten wie in den 90ern. Und sie klingen eigentlich besser als jemals zuvor live. Das muss man schon eingestehen. Weil es für viele Leute nicht nur eine schöne Kindheitserinnerung ist, sondern dass es als Soundtrack ihres Lebens auch zu einem Teil ihrer selbst geworden ist. Und What's the Story Morning Glory ist mit all seiner Vielschichtigkeit wirklich der perfekte Begleiter in vielen Situationen, an dem man auch immer wieder zurückdenken muss. Nicht nur an die Singles, sondern es ist ein Album voller Höhepunkte eigentlich. Es gibt kaum Lückenfüller. Und wenn ich die Platte heute noch durchhöre, dann skippe ich da keinen einzelnen Track.
Danke, Ronny. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich habe jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Es geht nämlich um was, was auch Oasis im Besonderen betrifft. Merch, Marketing und Musik, das Geschäft mit den Fans. Mit Musik lässt sich heute kein Geld mehr verdienen. Von wegen. Musikstreaming ist günstiger denn je und trotzdem geben Fans für ihre Idole mehr aus als je zuvor. Einfach um zu zeigen, ich stehe zu meinem Lieblingskünstler und das merkt man vor allem am Merchandise. Ob T-Shirt, Armband oder Poster. Für viele Musiker ist das inzwischen eine der wichtigsten Einnahmequellen überhaupt. Das WDR Doc 5 Feature geht dem Phänomen auf den Grund. Sie sprechen mit Musikern, Fans, Labels und Merch-Produzenten über Leidenschaft, Geld und die große Frage, wer am Boom wirklich verdient. Ein spannender Einblick für alle, die Musik nicht nur hören, sondern auch leben. Merch, Marketing und Musik, das Geschäft mit den Fans, gibt's natürlich auch in der ARD Audiothek.